Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Wenn man sie fragte, warum sie das alles glaube, sagte sie, weil ich glaube, dass die Liebe den Tod töten kann. Ich werde euch gleich bitten, mitzukommen auf die Lebensreise eines Menschen. Und dieser Mensch ist eine Frau, die wir kaum kennen. Wir wissen nur wenig mehr über sie, als dass sie gelebt hat. Und vielleicht kann man noch sagen, in einem sehr intensiven Sinne lebte. Sie hieß Tabitha, in den alten Lutherbibeln steht vielleicht sogar Tabea. Man findet heute einen Pflegedienst in Fulda, der so heißt, Tabitha. Und ich fand eine Art Used Fashion Shop oder sowas, der gleichzeitig ein Hilfswerk ist in Lage, wo auch immer Lage ist. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr Unternehmen, Werke, die nach ihr benannt sind. Über die Namensgeberin Tabitha kennen wir genau 8 Verse aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte. Und wir wissen von der Wirkung, die ihr Leben bis heute auf Leute hat, die, ja, wie gesagt, eine Namensgeberin suchen für eine Idee, die irgendwie Liebe in die Welt trägt. Und ab und an mal kommt jemand auf den Namen Tabitha. So, ich werde heute etwas Eigenwilliges machen. Vielleicht wirst du nachher oder währenddessen denken, oh, darf man das eigentlich, was der jetzt da macht? Ich werde mich nämlich in das Leben dieser Frau hinein fantasieren. Das weitaus meiste, was ich heute sage, habe ich mir einfach ausgedacht. Jetzt hört ihr aber erstmal, was Lukas über sie weiß. Apostelgeschichte 9, 36 bis 43. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Der Name heißt auf Griechisch Dorkas, das bedeutet Gazelle. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen durch reiche Gaben geholfen. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Man wusch sie und bat sie im oberen Stockwerk auf. Lydda lag nahe bei Joppe. Als die Jünger hörten, dass Petrus sich dort aufhielt, schickten sie 2 Männer zu ihm. Die baten ihn, verlier keine Zeit, komm so schnell wie möglich zu uns. Petrus brach sofort auf und ging mit ihnen. Als er in Joppe ankam, führten sie ihn hinauf ins obere Stockwerk. Dort drängten sich alle Witwen aus der Gemeinde um ihn. Weinend zeigten sie ihm ihre Hemden und Mäntel. Die hatte Dorkas für sie gemacht, als sie noch lebte. Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie die Augen. Als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr die Hand und half ihr hoch. Dann rief er die Heiligen und die Witwen herein und zeigte ihnen, dass Tabitha lebte. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele Menschen kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb noch einige Tage in Joppe bei dem Gerber Simon. In diesem Abschnitt geht es eigentlich nicht um Tabitha. Habt ihr vielleicht gemerkt, es geht um Petrus. Also, vor allen Dingen, wenn man das ganze Kapitel liest und das danach, schon vorher wird erzählt von einem Wunder, das Petrus tut. Und dann kommt diese Story und danach geht es dann um eine Vision, die Petrus hat und die einiges verändern wird und so. Und diese beiden Wunder, also das, was ihr jetzt gerade hörtet und das, was davor kommt, die Petrus oder vielmehr Gott durch ihn tut, die erinnern auffällig an Wunder, die Jesus getan hat. Also vielleicht kennt ihr dieses Wunder, wo Jesus ein Mädchen aufweckt und sagt, Talita cum. Hier heißt es, Tabitha, steh auf. Ganz, ganz ähnlich. Vielleicht kann man so sagen, es geht dem Text natürlich um Gott als erstes, aber dann geht es dem Text vor allen Dingen um Petrus. So. Und so sind die kirchlichen Texte häufig männerzentriert. Da können sie nichts für. So war das halt. So, mir geht's heute jetzt aber tatsächlich um diese Frau, über die wir fast nichts erfahren. Was erfahren wir über sie? Also ihren Namen, Tabitha, Tabea kann man auch sagen, oder Dorcas. Und der Name scheint Gazelle zu bedeuten. Kann man jetzt wenig mit anfangen. Ne? Also von ihrem Namen auf ihre Gestalt oder ihr Wesen schließen, wird gemacht. Naja, also weiß ich jetzt nicht, ob das viel austrägt. Man weiß noch, wo sie lebt, Joppe oder Jaffa. Das ist, heute ist das sozusagen der Teil Tel Avivs, der am Meer liegt. So. Und sie wird eine Jüngerin genannt, also eine Schülerin Jesu. Sicher nicht in dem Sinn, dass sie ihn persönlich gekannt habe. Auch die anderen, die hier Jünger genannt werden, sind, da ist jetzt nicht, erstmal nicht der Gedanke, ah, diese zwölf wohl. Nee, Leute, die, also im Sinne von Menschen oder jetzt eben in diesem Fall einer Frau, die dieser sehr jungen Jesusbewegung angehört, die sozusagen in seinen Fußstapfen irgendwie läuft. So, was wissen wir noch über sie? Da heißt es, sie hatte viel Gutes getan. Wow, wenn man das über einen Menschen sagen kann, das ist schon, sie hatte viel Gutes getan. Das war wohl ihre Art, Jüngerin zu sein. Und dann wird das spezifiziert, sie hatte den Armen durch reiche Gaben geholfen. Vielleicht kann man sagen, also wenn es dir in Jaffa schlecht ging, dann kanntest du wahrscheinlich diesen Namen, Tabitha. Wusstest vielleicht von einer großzügigen, möglicherweise vermögenden Frau. Es klingt so ein bisschen so. Als sie stirbt, wird sie vermisst von den Armen. Also hier steht Witwen, aber das sind oft die Armen gewesen. Und der Text legt nahe, oder man muss vielleicht sagen, jetzt beginnt schon meine Fantasie. Mit ein bisschen Fantasie könnte man zwischen den Zeilen lesen, dass Tabitha geliebt wurde aufgrund ihrer Liebe zu den Armen. Man zeigt die Kleider vor, die sie gemacht hat. Also falls sie wohlhabend gewesen ist, dann war sie auf jeden Fall auch praktisch. Sie hat gearbeitet, damit andere Kleidung haben. Und irgendwie hat das Wesen dieser Frau ist das Wesen dieser Frau in Erinnerung geblieben, bei denen, die sich an sie erinnern. Und das sind nicht so viele. Als Wesen tätiger Liebe. So ist sie in Erinnerung geblieben. Ein Wesen tätiger Liebe hatte sie. Als solches hat sich das in manchen Köpfen festgesetzt. Dafür steht ihr Name, darum nennt man Pflegedienste und Kleiderkammern nach ihr. So, und darum möchte ich heute reden über Tabitha und die Liebe. Tabitha und die Liebe. Und dazu nehme ich meine Fantasie her und stelle mir vor, wie das gewesen sein könnte mit Tabitha und der Liebe. Und dabei ist ganz klar, nicht nur wissen wir nicht wirklich, wie das bei Tabitha und der Liebe war, wir wissen kaum, wie das damals überhaupt war mit der Liebe und dem Leben und wie man fühlte und dachte und glaubte in dieser antiken Gesellschaft. Also wir denken oft, wir wüssten das, weil wir forschen ja viel über Antike und so. Wahrscheinlich ist das, was meine Fantasie sich vorstellt, das sagt wahrscheinlich viel mehr über mich oder über unsere Zeit und unser Denken über die Liebe als über sie. Das macht aber nichts, solange einem das bewusst ist, dass das möglicherweise so ist. So, eins noch, was ich jetzt gleich über die Liebe sagen werde, verpackt in einer Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Was ich über die Liebe sagen werde, denke ich mir nicht aus. Oder sagen wir, es ist zumindest eine biblisch begründete Fantasie von der Liebe. Vielleicht kann man biblisch begründet auch eine andere Fantasie der Liebe entwickeln oder gar keine oder so, aber die könnte ich begründen. Möglicherweise auch durch moderne Augen auf die Liebe geschaut, auch auf die Liebe Gottes und die Liebe, wie die Bibel sie beschreibt. Aber ich will schon mal behaupten, ich möchte es zumindest eine biblische Vorstellung von der Liebe Gottes nennen. Mindestens meine biblische Vorstellung von der Liebe Gottes. Und was diese Liebe kann. So, also jetzt Fantasie an. Tabitha ist die einzige, also ihr könnt mir folgen, ne? Was jetzt kommt, denke ich mir aus. Wer übrigens beim Stream erst jetzt gleich reinschaltet oder so oder jetzt gerade reinkommt, denkt vielleicht, meine Güte, das muss ich mal, wo steht das in der Bibel, was der Mann erzählt? Tabitha ist das erste und leider einzige Kind ihres Vaters, ein Tuchhändler in Jaffa. Und seit sie denken kann, lebt und spielt und später arbeitet sie auch in diesem kleinen Gebäude mit dem Innenhof, im Erdgeschoss ein Laden und Lagerräume und obendrin Wohnraum. Und eine ihrer frühesten Erinnerungen ist die Fahrt auf diesem wackeligen Eselskarren zum Hafen und wie sie auf dem Rückwerk stolz oben auf den Stoffballen thront und mit dem Vater wieder zurückfährt. Wird das kleine Mädchen geliebt? Tabitha und die Liebe, ne? Wird das kleine Mädchen geliebt? Weil sie das einzige Kind ist, ja. Weil sie das einzige Kind bleibt, auch irgendwie jein. Ihre Mutter hat immer versucht, ihre Bitterkeit darüber zu verstecken, dass sie nie wieder schwanger wird. Und der Vater hat immer versucht, seine Trauer darüber zu verstecken, dass ihm nie ein Sohn geschenkt wird. Beiden gelingt es leidlich. Und so lernt Tabitha bald, für ihre Eltern das zu sein, was ein Bruder auch im Geschäft wohl gewesen wäre. Gazelle, ihr Vater zieht sie manchmal mit diesem Namen auf. Und dann sagt er, und man hört auch ein bisschen Stolz in seiner Stimme, wenn er das sagt, dass er sie vielleicht besser Wildesel genannt hätte. So eine ist Tabitha. Tabitha ist ein jüdisches Mädchen. Gleichaltrige Jungen lernen in der Synagoge lesen und schreiben, sie lernt es zu Hause. Und wenn man Tabitha später fragte, ob ihr Vater sie wohl geliebt habe, dann hat sie immer gesagt, ja, er hat mir Lesen beigebracht. Und ihr Vater redet mit ihr, wie man mit einem Jungen redet, über Tuchpreise und über den Gott der Vorfahren, über diese alte Geschichte mit der Befreiung aus Ägypten und was das über Gott sagt, dass der so einer ist. Und er redet mit ihr über den Namen Gottes, den man seit längerer Zeit nicht mehr ausspricht, aus Ehrfurcht vor Gott. Und sie tut es dann heimlich doch, um den Klang mal zu hören, wie dieser Gott heißt. Der Ich bin da. Ich bin der Ich bin für euch da, Gott. Ich bin da. Naja, Tabitha sieht allerdings, wie viele Menschen leiden, obwohl sie das glauben, dass Gott für sie da ist. Rom, das versteht sie damals noch nicht, aber Rom macht es den Menschen im Land schwer. Und große Teile des Landes verarmen unter römischer Herrschaft. Es gibt Not, auch in Jaffa, große Not. Und manchmal vermutet sie, Gott mag uns vielleicht nicht mehr. Und der Vater sagt ihr, was auch immer geschieht, Gott ist unser Verbündeter. Schau, deine Mutter bringt heute schon wieder Brot in die Straße des Gerbers, zu den Armen. Weil so ist das, so lieben und so glauben ihre Eltern durch Taten der Barmherzigkeit mit den vielen, die nicht das Glück haben, einen Tuchhandel zu haben. Morgens hört sie manchmal ihre Mutter rezitieren, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und ihr Vater sagt, so ist Gott. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von größer Güte. So ist Gott. Denk daran, wenn dein Leben mal schwer werden sollte. Tabitha erinnert sich, als sie bemerkt, wie dieser Satz eigentlich weitergeht und wie irritiert sie war. So nämlich, aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So ist dann doch auch Gott, oder? Dass ihre Mutter keine Kinder mehr bekommt, sie hat die Nachbarn tratschen hören. Ja, nette Leute, aber man fragt sich natürlich schon, womit die Familie das verdient hat. Vielleicht ist der gütige Gott halt irgendwie doch auch ein bisschen nachtragend. Tabitha, sagt ihr Vater, Gott mag einen Augenblick zornig werden, aber er ist es niemals. Lerne den Unterschied zwischen dem Wesen eines Menschen oder Gottes und dem, was du ihn manchmal tun siehst. Das ist ein Unterschied. Tabitha denkt sich das dann so. Vielleicht denkt sie, ist Gott ja ein bisschen wie meine Eltern. Er liebt uns, aber er kann es nicht immer so gut zeigen. So, sie selbst liebt auch vor allem die Großmutter und den Esel im Hof und später dann auch Kadem, den phönizischen Schiffsjungen, der ab und an in der Stadt ist, bis er in Tyros heiratet und nicht mehr kommt. Tabitha heiratet nie. Als der Vater krank wird und die Mutter ihn pflegt, übernimmt sie die Geschäfte. Als der Vater stirbt, ist sie Mitte 20 und fast schon zu alt und nun auch zu stolz, um einem Mann das Steuer des Tuchhandels in die Hand zu geben. Ihre Mutter verzweifelt fast an der Sturheit ihrer Tochter, bis auch sie nicht mehr da ist. Das Geschäft läuft weiter. Zweimal die Woche bringt sie Brot in die Straße des Gerbers, manchmal auch Stoffe. Dankbar findet sie, dass das Leben es eigentlich ganz gut mit ihr gemeint hat. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Es vergehen ein paar Jahre und dann hört Tabitha von einem Rabbi, der im Land von sich reden macht. Dieser Mann, ein Handwerkersohn, stammt aus dem Norden des Landes. An die Küste kommt er Zeit seines Lebens nie. Aber es kursieren Gerüchte über ihn. Dieser Mann mache den Leuten Hoffnung, eine neue Zeit würde anbrechen. Und dieser Mann sage das nicht nur, er wirke Wunder. Besonders die Armen und die Kranken würden sich um ihn sammeln. Man sehe ihn bei Zöllnern und bei Huren. Er esse mit ihnen gemeinsam. Er streite nicht selten mit den Pharisäern und den Gelehrten. Und von Gott rede dieser Mann vor allem in Geschichten. Ihre Freundin Jael hat ihn in Jerusalem, als sie dort mit ihrem Mann zum Passafest war, selbst eine Geschichte erzählen hören. Jael sagt, Gott sei wie ein Vater, der seine Söhne liebe, egal was auch immer die falsch machen. Und Jael sagt, er habe gesagt, das wichtigste Gebot sei, Gott zu lieben und deinen Nächsten. Das sei alles. Der hätte dir gefallen, Papa, denkt Tabitha. Und er habe tausenden Menschen Brot gegeben und sie satt gemacht. Der hätte dir gefallen, Mama, denkt Tabitha. Und sie beginnt, für die Zukunft ihres Landes zu hoffen. Vielleicht bricht der wirklich eine neue Zeit an. Vielleicht ist Gott ja wirklich unser Verbündeter. Vielleicht sieht man seine Güte in diesem Menschen. Als sie die Nachricht erreicht, dass man Jesus von Nazareth gekreuzigt hat, weint sie. Von Gott verlassen, sagt Jael bitter. Am Ende war er von Gott verlassen. Eine Woche fast steht Tabitha nicht mehr auf. Und dann gründet sie die Näherei. In die Zimmer ihres Hauses ziehen bald drei Frauen ein, aus der Straße des Gerbers. Man muss eigentlich besser sagen, von der Straße des Gerbers. Und sie beginnen gemeinsam Kleider zu nähen für die Armen. Und die Firma, die läuft gerade noch so weit, dass es fürs Auskommen reicht und um Stoffe für die Kleider zu finanzieren. Aus ihrer Firma oder der Firma ihres Vaters wird ein kleines Mini-Hilfswerk. Und Tabitha weiß es selbst nicht recht zu deuten, aber der gewaltsame Tod dieses Mannes, der Liebe gepredigt hat und quasi daran gestorben ist, der hat etwas in ihr geweckt, etwas Wildeseliges. Sein Traum von einer anderen Welt, der darf nicht sterben. Also gründet sie diese Näherei. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Denkt daran, Tabitha, wenn das Leben schwer werden sollte. Und manchmal, wenn sie ihre gezeichneten Freundin anschaut, in dem kleinen Zimmer zwischen den Stoffballen, dann denkt sie Gedanken, die ihr seltsam logisch erscheinen. Seltsam, weil sie nicht logisch sind. Und irgendwie doch. Sie denkt, vielleicht ist es nicht Gott, der uns verlassen hat. Vielleicht ist es Gott, der mit uns verlassen ist. Vielleicht ist er nicht im Tempel, sondern in der Straße des Gerbers und hat kein Brot und hat keine Kleidung. Vielleicht ist er uns so verbündet, dass er mit uns von Gott verlassen ist, wie dieser von den Römern Gekreuzigte war. Vielleicht ist er der Ich bin da und deshalb ist er ganz unten. Vielleicht kann Gott seine Liebe deshalb nicht so gut zeigen, weil sein Gesicht so schmerzverzerrt ist. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vielleicht sind wir dem Wesen Gottes dort am nächsten, wo wir selbst lieben. Und als sie ein halbes Jahr später etwa die ersten Leute kennenlernt, die ernsthaft überzeugt sind, es bildet sich so eine kleine Gruppe in ihrer Stadt, ernsthaft überzeugt sind, dass dieser Mann auferstanden sei, da ist es beinahe so, als würde Tabitha das nicht wundern. Als habe sie das schon geahnt, als sei das ganz vernünftig, als hätte man es sich doch denken können. Und Tabithas Leben ändert sich jetzt eigentlich wenig. Wenn sie Zeit hat, trifft sie sich ab und zu mit dieser kleinen Gruppe Jesus-Anhänger. Und man erzählt sich dort die Geschichten, die dieser Jesus so liebte und so oft erzählte. Und man erzählt sich auch davon, dass es überall in im Land Leute gibt, die ihn für den Messias halten. Und wenn man Tabitha fragt, warum sie das alles glaubt, mit der Auferstehung und so, dann sagt sie, weil ich glaube, dass die Liebe den Tod töten kann. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Als sie krank wird, betet die halbe Nachbarschaft, dass sie wieder gesund wird. Die Frauen, die Armen sind aufgewühlt, das geht hier nicht ohne dich. Und warum lässt Gott das zu? Ich weiß es nicht, sagt sie. Aber Gott ist Liebe. Tabitha ahnt nicht, dass sie Worte sagt, wie sie erst Jahrzehnte später ein großer Theologe mutig und kühn in einem Brief an Gemeinden so formulieren wird. Gott ist Liebe. Er kann es nur nicht immer so zeigen. In dem Nazarener hat er es gezeigt. Und der ist auferstanden. Und deshalb hoffe ich, eines Tages wird die Liebe gewinnen. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.